Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Tapetenwechsel leicht gemacht oder wohin geht's im nächsten Urlaub und vor allem, wer begleitet mich oder uns? In diesem Podcast stellen wir Ihnen spannende Reiseziele vor und vor allem die Menschen, die für Sie als Reiseleiterin und Reiseleiter arbeiten, für die es eigentlich nichts Größeres gibt, als unterwegs zu sein. Ja, allesamt seit Jahren für Studiosus unterwegs und auch nicht zum ersten Mal am Sehnsuchtsort. Sie kennen nämlich Land und Leute und Sie wissen auch, was man da gesehen haben muss, wenn man schon mal da ist. Ne? Mein Name ist René Hausmann, ich bin Radiomoderator und Journalist und bin natürlich selber auch auf der Suche nach neuen Ideen für den nächsten Urlaub. Mal sehen, was Glasgow heute so zu bieten hat. Mein Gast und Experte dafür ist Patrick Herzog aus Kiel. Patrick, zunächst kleine Kennenlernrunde, kurzer Ausflug in deine Vergangenheit, bevor wir dann gemeinsam nach Glasgow abdüsen. Wo lebst du und was ging deinem Beruf als Reiseleiter voraus?
Ja, hallo René, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ich heute dabei sein darf. Ich wohne in Kiel, sitze seit 10 Jahren hier oben im hohen Norden, mache aber schon viel länger Reiseleitung, inzwischen sind es ungefähr 30 Jahre, arbeite viel in Frankreich, in Spanien, in Schottland und im Winter ein bisschen in Kuba. Und kam vom Studium her eigentlich auf meine Reiseleitung, habe Geschichte und Romanistik studiert und dann lag es irgendwie nah, was machst du damit, wenn du nicht Taxi fahren willst? Und da begannen die Reiseleitungen, erst beim anderen Veranstalter. Irgendwann habe ich dann zu Studiosus gewechselt und bin da jetzt seit 25 Jahren und finde es sehr, sehr spannend, interessant und vielfältig die Region, die Städte zu vermitteln, wo ich hinfahre.
Wie alt warst du, als du gemerkt hast, hey, ich kann reden wie ein Wasserfall, ich finde schnell einen Draht zu fremden Menschen und ja, reisen, wer ist nicht gerne selber unterwegs?
5. Aber im Reiseleiten wahrscheinlich wirklich angefangen habe ich, da ich glaube 23, 24. Wow. Und habe wirklich dann am Anfang auch gleich gesehen, ich kann mich gerne noch meine erste Führung in Frankreich, das lief einfach gut, das machte Spaß, das zu vermitteln, etwas, was dich selber begeistert.
Ich kann mir vorstellen, da hat man ja bestimmt auch eine besondere Verantwortung und steht da ein bisschen mehr unter Strom, aber dir ist das ganz offensichtlich gut gelungen.
Klar, du hast eine Verantwortung. Die Leute, die mit dir da sind, die sind im Urlaub und die wollen natürlich was Schönes erleben in dieser sogenannten schönsten Zeit des Jahres.
Ja.
Aber ich meine, wenn du hinter dem stehst, was du da machst, wenn du dich auch auf die Destination freust, ich finde das eine ganz wichtige Grundlage. Ich freue mich eigentlich auf jede Reise. Ne? Klar gibt's mal welche, die mache ich noch lieber, aber im Endeffekt stehe ich vor jeder Reise und sage, toll, dass ich da wieder hin darf und dass ich interessante Sachen erzählen darf, tolle Sachen zeigen darf, den Leuten leckere Sachen zu probieren geben darf. Und das ist ja eine sehr vielschichtige Aufgabe, die wir da haben.
Ja, ich habe es schon erwähnt, wir reden heute über Glasgow. Du bist aber auch in anderen Städten gern und oft unterwegs, hast es vorhin schon mal angerissen, Frankreich, Kuba. Welche Städte liebst du da? Welche Städte kennst du wie deine Westentasche und wo bist du da gerne unterwegs?
Mir fällt Saint-Malo ein in der Bretagne, eine ganz irre Stadt mit einer ganz tollen geografischen Lage da, wo die Gezeiten eben 15 Meter rauf und runter gehen maximal. Havanna, okay, muss man da noch irgendwas zu sagen? Also das ist nicht umsonst einfach eine Stadt, das ist ein Erlebnis. Ja. Du kannst nur nach Havanna fahren. Ich meine, der Rest von Kuba ist super spannend, aber das alleine würde reichen. Bilbao, wow. Spannende Stadt in Spanien, jenseits des Guggenheim, was viele Leute dann kennen. Für mich eine der spannendsten Städte in Spanien überhaupt. Das wären so 3, die mir jetzt gerade mal einfallen. Mhm. Und es gäbe viel, viel mehr.
Glasgow heute also, drittgrößte Stadt des Vereinigten Königreichs, die Stadt, die wir mit dir bereisen. Hilf mir kurz, wo liegt Glasgow und was ist möglicherweise eine Besonderheit der Geografie?
Glasgow liegt an so einer Engstelle in Schottland, da liegt auf der rechten Seite dann Edinburgh, die ewige Konkurrentin. Wenn zwei Städte beieinander liegen, ist das ja häufig so, kennen wir in Deutschland ja auch an diversen Stellen. Es liegt an der Westküste und liegt am Clyde, das war das Kapital von Glasgow, war eine Stadt, die immer auch sehr viel Handel getrieben hat. Mhm. Und du hast das Meer eben relativ nah, fährst eine halbe, eine Dreiviertelstunde, je nachdem, wo du dahin willst.
Ja.
Und wenn du nach Norden fährst, bist du in den Highlands, im Grunde am Anfang der Highlands in einer halben Stunde. In einer Dreiviertelstunde bist du in einer Landschaft, wo wir alle schon sagen würden, ja, so habe ich mir Schottland vorgestellt.
Also ist auch eine gute Basis, um von dort aus möglicherweise die Region zu bereisen.
Absolut. Mhm. Also viele Bereiche, also auch durch nach Süden ist interessant. Und wenn du auch ein bisschen weiter fährst, da kannst du 2 Wochen in Glasgow bleiben. Die Stadt hätte eine Woche verdient und drumherum kann sich locker auch eine Woche beschäftigen, eher mehr.
Glasgow hatte im Gegensatz zu Edinburgh den Ruf einer Arbeiterstadt. Ich vermute, da hat sich was getan in den letzten Jahren. Zumindest hast du es schon mal angedeutet im Vorgespräch. Was sollte man denn wissen über die Geschichte der Stadt, um möglicherweise zu verstehen, was es dort an Architektur und an Museen, an Sehenswürdigkeiten gibt?
Ja, da reißt du ein ganz spannendes Thema an, weil das häufig das Bild noch prägt von Glasgow. Ah ja, das war eine Industriestadt. Stimmt. War, schrägstrich ist in der Krise. Erstes stimmt. Zweiteres eben nicht mehr so. Und das Interessante ist, Glasgow ging es die meiste Zeit in seiner Geschichte einfach gut.
Ja.
Die waren erst eine wichtige Handelsstadt, dann waren sie eine wichtige Industriestadt, haben unglaublich viel Geld damit verdient. Und das siehst du gerade im Stadtzentrum. Ganz viele Bauten aus dem 19., frühen 20. Jahrhundert. Dann kam die Krise. Na, so Mitte des 20. Jahrhunderts allerspätestens. Aber seit den 90er Jahren haben sich die Glaswegians da auch ganz fantastisch rausgearbeitet, sind inzwischen tatsächlich vom Durchschnittseinkommen die drittwohlhabendste Stadt im United Kingdom nach London und nach Edinburgh.
Der Charme einer Arbeiterstadt ist aber immer noch da, obwohl all die großen Firmen von damals längst Geschichte sind. Ist das richtig?
Absolut, weil die Bevölkerung hat sich natürlich da nicht radikal geändert und das war über Jahrzehnte etwas, was die Stadt geprägt hat. Und gerade das finde ich so spannend heute in Glasgow. Du hast eben ein ganz weites Spektrum. Du hast eben noch die Arbeiterbevölkerung, die sich gerade in Großbritannien auch ganz stark mit diesem Status identifiziert. Viel mehr als bei uns.
Mhm.
Da gibt es so die Idee, ja, mein Opa war Arbeiter, mein Vater war Arbeiter, ich bin einfach auch Arbeiter.
Ja.
Und auf der anderen Seite hast du eben auch Leute mit einem sehr ordentlichen Einkommen, was sich zum Beispiel auch in der Einkaufsstruktur in Glasgow widerspiegelt, ist inzwischen die zweite Einkaufsdestination in Großbritannien nach London.
Wow.
Sind auch die meisten Leute erstaunt.
Mhm. Bleiben wir noch mal ein bisschen in der Vergangenheit. Ich hatte es gerade angesprochen, große Firmen haben dort produziert. Was war denn da ansässig früher in Glasgow?
Glasgow liegt nicht weit vom Meer. Das heißt, Schiffbau war eine ganz, ganz wichtige Sparte. Aber auch andere Industrieprodukte, die ja gerade im 19. Jahrhundert wichtig waren. Lokomotiven, die haben zeitweise 25% der weltweiten Lokomotiven hergestellt.
Wow.
20% des Schiffbaus weltweit kommen in bestimmten Jahren aus Glasgow. Nähmaschinen, da lag zeitweise die größte Fabrik, war es Europas oder der Welt, Singer. Ja, also auch sehr unterschiedliche Branchen, die dann aber alle peu à peu eben eingegangen sind.
Na klar.
Die haben noch zwei kleine Militärwerften, ja, aber man hat sich eben jetzt viel mehr auf Dienstleistungen, auf Banken, auf Versicherungen und so weiter verlegt und verdient damit unglaublich gut. Die sind inzwischen der 14. Finanzplatz Europas.
Oha.
Hätte ich selber früher nicht gedacht. Und auch das merkst du in der Stadt. Aber die Mischung macht's.
Ja, dann reden wir doch mal über die Mischung. Bevor wir so ein bisschen reingehen in die kleinen Gassen oder hin zu den schönen Ecken am Fluss, würde ich gerne so ein bisschen mehr über die Menschen dort erfahren. Wie ticken die dort in Schottland oder speziell in Glasgow? Lieben die ihre Stadt? Sind die vielleicht auch ein bisschen stolz drauf? Das hast du vorhin ja schon mal angerissen. Das sind sie durchaus. Was ist das für ein Schlagmensch?
Also die Glaswegians sind sehr offen und nett. Ja, also wenn du da abends weggehst, du hast überhaupt kein Problem, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Oh, die haben so ihren eigenen Akzent, da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, der ist da recht ausgeprägt. Aber da die eben sehr nett und offen sind, gerade auch Auswärtigen gegenüber.
Ja. Ja,
Glasgow ist eine Stadt, die noch nicht so viel besucht wird. Und das heißt, die Probleme von Overtourism, die sind da sehr, sehr weit weg.
Mhm.
Und das finde ich eben auch sehr, sehr angenehm, auch wenn ich da Reiseleite oder auch selber als Reisender dort bin.
Und was so das Kommunikative betrifft, das hast du ja selber bei einer Zugfahrt schon mal erlebt, da wurdest du ja auch angesprochen, oder?
Ja, für mich sehr symptomatisch für die Leute aus Glasgow. Ich kam irgendwie von Norden, fuhr so eine Stunde mit dem Zug in die Stadt rein und war relativ leer.
Mhm.
Und irgendwann kommt ein junger Typ, also Anfang 20, ne, und ich mindestens doppelt so alt wie er damals, ne, und sagt, hör mal, willst du eine Dose Bier? Ich möchte nicht allein mein Bier trinken. Ja, und dann hat er mir die Dose in die Hand gedrückt. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Wir haben uns, ne, keine Ahnung, eine halbe Stunde, bis wir dann mitten in Glasgow ankamen. Bahnhöfe sind da auch sehr zentral,
ja.
Haben wir uns nett unterhalten und dann ist er halt auf die Rolle gegangen. Ich bin in mein Hotel, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da gemacht habe. Finde ich unglaublich typisch. Ich glaube, das würde mir hier nicht unbedingt passieren. Ja, echt sympathisch. Man muss auch sagen, die Glaswegians wissen eben einfach auch Spaß zu haben und sie wissen, dass das so ist. Es gibt nämlich einen ganz berühmten Spruch, dass die Glasgower auf einer Beerdigung mehr Spaß haben als die Leute von Edinburgh auf einer Hochzeit.
Gibt es da so eine Rivalität zwischen den Städten, Glasgow, Edinburgh?
Absolut, weil es natürlich eine Phase gab, wo Glasgow sehr stark eben von der Industrie, von den Arbeitern geprägt war oder danach von den Problemen damit. Edinburgh war immer die Hauptstadt und hatte den Ruf, eben das Bildungszentrum zu sein. Das stimmt so gar nicht. Glasgow hat eine Uni, die eine der besten in Großbritannien ist.
Mhm.
Die eigentliche Uni hat schon 40.000 Studenten.
Wow.
Die haben aber 4 Unis und 7 Colleges. Die Bevölkerung an Studenten sind tatsächlich 160.000 in einer Stadt von 600.000.
Verrückt.
Ja, also es ist ein Viertel und das merkst du. Natürlich, das Nachtleben ist phänomenal an vielen Stellen.
Wenn man über Glasgow spricht, kommt man vermutlich nicht ganz dran vorbei, auch über Fußball sprechen zu müssen. Wir haben beide, wie wir festgestellt haben, keine Ahnung vom Fußball, beziehungsweise sehr wenig. Bin ich auch froh drum, dass du da nicht mehr weißt als ich. Aber du kennst natürlich die beiden Vereine der Stadt. Jeder, der mal da war, kennt sie, Celtic und die Rangers. Wie groß ist da die Rivalität?
Die Rivalität ist sehr groß, wie das immer so ist, wenn du zwei Fußballclubs in derselben Stadt hast. Bei Glasgow kommt da zumindest historisch noch was anderes dazu. Celtic war ganz klar das Team der Katholiken in der Stadt. Das ist nicht ganz selbstverständlich in Schottland, weil es historisch sehr protestantisch geprägt war, also jedenfalls nach der britischen Reformation. Mhm. Aber es sind eben, als die Industrie da aufkam, viele Iren eingewandert. Die brauchten viele Arbeitskräfte. In Schottland kamen die einfach nicht mehr zusammen. Und dadurch hast du da eben auch jetzt immer noch eine größere katholische Bevölkerung als in manchen anderen Bereichen. Deren Team ist Celtic. Und für die Protestanten sind es die Rangers. Okay. Das ist heute natürlich nicht mehr so dramatisch, wie sowas vor 50 Jahren war. Aber das ist schon noch ein Thema, vor allem für manche. Ne? Das verstärkt natürlich da ein bisschen diese Rivalität. Und interessanter Fun Fact, das erste internationale Fußballspiel überhaupt hat in Glasgow stattgefunden.
Ach.
1872 zwischen Schottland und England. Und wie ist es ausgegangen? 0-0.
Und du sagst, du hast keine Ahnung vom Fußball. Na super, vielen Dank. Wie stehe ich jetzt da?
Es tut mir wirklich leid.
Eine Kollegin von dir, Patrick, eine Expertin für Dublin, die hat mir vor kurzem erzählt, dass die Spiele beispielsweise in Irland immer ohne Ärger abgehen. Ja, da können auch Familien zum Spiel, ohne dass da irgendetwas passiert. Ist das in Glasgow ähnlich oder ist es ganz anders?
Also es kommt ein bisschen drauf an. Du hast natürlich schon dadurch, dass das eine Stadt ist, die eben auch zumindest phasenweise viele soziale Probleme hatte. Das bringt auch Aggressionen mit sich. Mhm. Das ist heute etwas, wovon ich eher in der Vergangenheit spreche, wobei das natürlich nicht komplett weg ist. Ja? Und das merkst du manchmal auch beim Fußball. Aber ich würde da problemlos mit meiner Familie hingehen. Also überhaupt kein Thema. Wenn da irgendwo ein Streit aufkommt, du hältst dich da ein bisschen raus, dann ist das überhaupt kein Problem. Und das ist auch meiner Erfahrung nach eher der Ausnahmefall.
Mhm. Gut, wir waren also beide nicht beim Fußball, dann lass uns mal in eine der vier Unis gehen, von denen du gerade gesprochen hast. Du kannst uns doch hier sicherlich Großartiges empfehlen.
Also ich finde, eine Sache, die man sich auf jeden Fall ansehen sollte, wenn man in Glasgow ist, und da kommen viele nicht auf die Idee, ist tatsächlich ein Uni-Gebäude, nämlich das Hauptgebäude der eigentlichen Universität of Glasgow. Also du siehst das Gebäude und du denkst, Hogwarts. Und du gehst da rein und wartest darauf, dass der Harry Potter entgegenkommt, vielleicht entgegengeflogen kommt, weil das eine wunderbare neogotische Architektur ist. Die liegt nun auch noch oben auf einem der Hügel von Glasgow. Und ja, dadurch ist das aus einer bestimmten Perspektive auch sehr beeindruckend. Und du kommst da auch problemlos rein und auch von innen ist das Gebäude eben sehr, sehr interessant. Und insofern würde ich auf jeden Fall empfehlen, da mal hinzugehen. Es gibt ein paar schöne Museen in der Umgebung. Also auf jeden Fall ein Besuch wert.
Wie würdest du das Stadtbild beziehungsweise die Architektur neben diesen altehrwürdigen Gebäuden beschreiben? Also jeder, der hier war, schwärmt beispielsweise von dieser gut erhaltenen Bausubstanz.
Ja, wir sprachen ja von der Vielfalt von Glasgow und das gilt für die Architektur genauso. Ja. Du hast allein schon innerhalb dieser viktorianischen Architektur, also es wäre bei uns eine Gründerzeit, Ende 19. Jahrhundert, hast du ein sehr großes Spektrum und viele dieser Gebäude sind aus einem fantastischen roten Sandstein gebaut. Gibt's ja bei uns auch an manchen Stellen. Aber das ist allein schon sehr, sehr beeindruckend. Und Glasgow hat ja das Glück gehabt, aus der heutigen Perspektive, jetzt am Fluss unglaublich viel Platz zu haben. Da lagen früher die Lagerhäuser, da lagen die Werften. Die sind größtenteils abgeräumt und da war Platz für Neues. Da hat man sich ein fantastisches neues Museum gebaut, 2011 von Zaha Hadid, also einer der berühmtesten Architekten eigentlich überhaupt. Da hat Sir Norman Foster, der auch unseren Bundestag umgebaut hat, hat da fantastische Gebäude hingesetzt. Es gibt ein Veranstaltungszentrum, das OVO Hydro, wo 15.000 Leute reinpassen. Das ist nachts von innen raus ganz bunt beleuchtet. Ja. Also gerade wenn da die Veranstaltungen sind. Und da ist auch immer noch viel Platz. Das heißt, es geht noch weiter. Die Stadt kann da immer noch weiter expandieren, baut natürlich auch teilweise Wohngebäude hin, die interessant und modern sind. Insofern kann man eigentlich auch schon für die Architektur allein nach Glasgow reisen.
Das heißt also, das Flussufer ist jetzt noch nicht so zugebaut, dass wir beispielsweise, wenn wir zu zweit dort am Fluss wären, unsere Füße ins Wasser halten wollen, noch Platz gefunden hätten. Oder schwierig?
Nee, das geht. Die haben tatsächlich auch so eine Promenade gebaut. ja, da geht jetzt eine große Straße daneben entlang, weil es eine wichtige Verkehrsachse ist, aber da kann man wirklich auch nicht lang flanieren. Und was wir natürlich auch noch mit einwerfen müssen bei der Architektur, du hast natürlich ein paar fantastische Jugendstilgebäude in Glasgow. Ja. Da gibt es ja den Charles Rennie Mackintosh, der so der Jugendstilvertreter in Großbritannien ist, muss man sagen. Und der hat ein paar fantastische Gebäude hinterlassen, auch ein paar fantastische Inneneinrichtungen hinterlassen. Das war so ein Allround-Künstler. Der hat nicht nur das Gebäude gebaut, sondern eben auch die Inneneinrichtung. Und berühmt sind da mehrere Cafés, die er im 19. Jahrhundert gebaut hat. Nicht alle erhalten, aber zwei, drei sind neu aufgezogen worden und sehen wirklich genauso aus, wie sie waren. Du kannst da also deinen Cream Tea oder sowas in einer fantastischen Atmosphäre des britischen Jugendstils schlürfen. Und das ist natürlich auch eine sehr schöne Glasgow-Erfahrung.
Und diese Architektur der Stadt, die begeistert ja auch Filmschaffende. Große Produktionen wurden hier gedreht. Da gab es ja wirklich einiges, was man selber aus dem Kino kennt, oder?
Tatsächlich, Indiana Jones als Rat des Schicksals ist dort gedreht worden, unter anderem bei Hope Street. Wenn man vor dem Rathaus von Glasgow steht, sollte man auf jeden Fall mal reingehen. Das ist so luxuriös gemacht worden im 19. Jahrhundert, dass das tatsächlich häufiger herhalten musste, wenn irgendwas im Kreml oder im Vatikan gedreht worden ist. Und wenn man dann nördlich von Glasgow unterwegs ist, eben auf der West Highland Way, da gibt es das Hochmoor, auf dem eine berühmte Szene von Trainspotting, im Original Trainspotting, gedreht worden ist. Und auch Trainspotting 2 ist in der Stadt selber zum Teil gedreht worden. Also es ist wirklich immer für eine Filmkulisse gut.
Mhm. Wer alte und neue Geschichte in Glasgow erleben will, der ist im Riverside Museum gut aufgehoben. Was bekommen wir hier? Ist auch einer deiner Favoriten?
Ist tatsächlich ein Museum, was schon über Jahrzehnte an anderer Stelle sehr, sehr beliebt war, den Glaswegian. Das Transportmuseum hört sich für uns jetzt ein bisschen ungewöhnlich an, Okay. Aber ist natürlich fantastisch, um ganz viele Generationen auch zu verbinden. Da kann der Opa mit dem Enkel hin und sagen, guck mal, in dem Ding, in dieser Straßenbahn bin ich vor 50 Jahren gefahren, als ich so alt war wie du. Und deswegen war das immer schon sehr beliebt. Und jetzt ist es halt zusätzlich in einem fantastischen neuen Gebäude direkt am Fluss. Dann haben sie noch einen Großsegler dazugelegt, der mal in Glasgow gebaut worden ist. Und das ist ein ganz fantastisches Ensemble, sowohl für den Inhalt als auch für das Museum selber, für das Gebäude selber.
Glasgow ist auch dafür bekannt, dass Altes und Neues wirklich dicht beieinander ist. Wie weit hätten wir es von diesem Museum aus beispielsweise bis zur Glasgower Kathedrale?
Da hast du jetzt gerade ein Beispiel gewählt, wo es wirklich zwei verschiedene Ecken sind.
Okay.
Denn dazwischen hättest du die Innenstadt. Also Glasgow hat sich im Prinzip von einem mittelalterlichen Kern, wo die Kathedrale eben liegt, entwickelt. Dann hat man direkt in der Verlängerung der Kathedrale dann sozusagen die moderneren Gebäude hingesetzt im 18., 19., 20. Jahrhundert und immer parallel zum Fluss. Und dann ganz am anderen Ende waren dann die Lagerhäuser und die Werften. Und da steht jetzt dieses Museum. Mhm. Man kann sich aber teilweise in Glasgow ganz gut bewegen, weil du eine U-Bahn hast, die tatsächlich im Grunde einfach nur rund fährt.
Ah, ja.
Das ist halt so ein plattgedrucktes O. Und da kommst du jetzt nicht an alle Bereiche ganz weit draußen, aber das deckt einen relativ großen Bereich ab. Und damit kommt man sehr gut und sehr entspannt von A nach B. Und dann noch ein Stück am Fluss entlang zu flanieren, ist sowieso schön. Also insofern kommt man da sehr gut von A nach B.
Das klingt toll. Die Kathedrale 12. Jahrhundert, sehr alt. Es geht aber durchaus auch sehr modern in Glasgow. Du hast es schon gesagt, seit den 90ern erlebt die Stadt einen unfassbaren Aufschwung. Europäische Kulturhauptstadt 1990, 2003 dann europäische Sporthauptstadt. Das moderne Glasgow ist sportliches, gut designt und eher Austragungsort von großen Konzerten oder auch Kongressen. Ist das richtig?
Absolut. Die haben sich auch relativ früh ein großes neues Messezentrum auch wieder an den Clyde gebaut, wo eben Platz war. Und die Konzerte eben auch unter anderem in dem Ovo Hydro, von dem wir sprachen, wo du 15.000 Leute reinkriegst, wo also auch moderne Konzerte stattfinden.
Wirklich großartig. Das sind ja nur wenige Beispiele. Kulturell könnte man jetzt vermutlich einiges abgrasen, aber lass uns lieber nochmal zurück zu den Menschen in Glasgow. Du sagst, die feiern gerne, ja, die sind offen, die musizieren gerne und Musik ist ja definitiv, das weißt du am allerbesten, wichtiger Bestandteil der schottischen Kultur. Und das sieht man dann auch an den Straßen, wenn ich unterwegs bin, richtig?
Absolut. Also was du natürlich in Glasgow hast, was du an vielen Stellen in Schottland findest, ist, dass da mal ein Dudelsackspieler irgendwo an der Ecke steht. Der mag dann auch für die Touristen da sein, die natürlich schon nach Glasgow kommen, aber das macht durchaus auch den Leuten vor Ort Spaß. Mhm. Denn die traditionelle schottische Musik, die ist schon wichtig. Das sieht man auch daran, dass in Glasgow einer der wichtigsten Folkfestivals Großbritanniens überhaupt abläuft. Und das wäre auch ein Tipp von mir für eine etwas ungewöhnliche Kilometer Reisezeit nach Glasgow. Das wäre der Januar.
Ja,
man sollte einen Regenschirm mitnehmen, definitiv. Aber das ist wirklich ein sehr hochkarätiges Festival. Also da spielt alles, was in Schottland wichtig ist. Die BBC ist mit dabei. Und dann hast du zusätzlich noch einen Aspekt, dass sie auch andere Folkmusiker aus der ganzen Welt einladen. Also der Fokus ist schon auf schottischer Musik, aber drumherum hast du eben auch aus Afrika, aus Amerika, woher du willst. Und das ist eben für mich ein ganz spannender Moment, nach Glasgow zu fahren. Du bist natürlich alleine mit den Glaswegians, weil da kommen gut die, die für die Musik kommen, sind da. Touristen im Januar, Fehlanzeige, natürlich absolut niemand.
Also sehr entspanntes Reisen dann und auch unterwegs sein.
Ja.
Man hat ja dann das Konzert.
Und was eben auch sehr besonders ist bei diesen Konzerten, du kannst dir in das Konzert einfach dein Getränk mit reinnehmen. Das ist in den meisten deutschen Konzertstätten nicht so ohne weiteres möglich. Oder in der Pause holst du dir ein Bier oder dein Whisky draußen und nimmst das mit rein. Das ist natürlich auch sehr angenehm.
Oh, das ist wirklich erstaunlich und nicht denkbar in Deutschland. Natürlich nicht, weil da will natürlich Geld verdient werden. Wie sieht's denn abends in den Clubs und Pubs der Stadt aus? Bekommt man da auch eine Vorstellung von Live-Musik? Wie wird dort gefeiert?
Absolut. Also für die Briten generell und gerade auch für die Glaswegians ist das in den Pub gehen halt ein wichtiger Teil ihres Lebens, sag ich mal. Ja, da geht man einfach hin, da sozialisiert man. Man geht da auch eher vielleicht nicht so schnell zu jemand nach Hause, sondern trifft sich einfach erstmal draußen in den Pub. Und es mischt sich eben auch alles. Ne? An den entsprechenden Stellen, dass du Leute von sehr unterschiedlichem Ursprung in dem Pub zusammen hast, die dann auch da zusammen was trinken und sich nett miteinander unterhalten. Musik kommt häufig dazu. Also es gibt natürlich viele Pubs, die sagen, wir haben dann und dann Live-Musik, gerne am Wochenende, aber muss nicht nur am Wochenende sein. Also auch da kann man, wenn man sich vorher schlau macht im Internet, aus dem Vollen schöpfen. Gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Musik zu hören. Nicht nur traditionell schottische Musik, sondern natürlich auch moderne.
Wie schmeckt dir das Bier dort? Frisch gezapft oder Flasche, was wird dort gereicht?
Also beides im Endeffekt, ähnlich wie bei uns. Es gibt ja dieses Vorteil, dass britisches Bier lauwarm ist. Das stimmt normalerweise nicht. Es gibt tatsächlich eine besondere Sorte, das Real Ale. Das steht nur unten im Keller und wird nicht gekühlt.
Okay.
Das ist der Ursprung unserer Geschichte, dass die lauwarmes Bier trinken. Und insofern, nein, kann man bedenkenlos dort machen. Anders als bei uns, klar, aber sehr, sehr vielfältig, muss man auch sagen. Die haben auch sehr viele kleine und mittlere Brauereien. Also gerade auch für einen Biertrinker sehr, sehr schön. Ich kann es natürlich noch expliziter für den Whisky-Trinker empfehlen, weil das auch ein sehr großes Thema ist in Schottland.
Genau, das ist Teil der Kultur, kann man fast schon sagen. Der Whisky, schottischer Whisky, auch da gibt's den Hauch des neuen Glasgows. Der Aufschwung, der macht da auch vom Whiskybrennen nicht halt. Die haben doch dort neue Brennereien hingebaut.
Wir denken dann immer so, wenn wir an Whisky denken, an Distille denken, irgendwo in den Highlands wird abgelegen irgendwo Whisky gebrannt. Ja, das gibt es natürlich. Diese ganz historischen Distillen, die viele Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte alt sind. Aber zwischen 2012 und 2023 sind 37 neue Distillen eröffnet worden in Schottland.
Wow.
Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Man hatte vorher schon eine sehr gute Auswahl, jetzt hast du noch mehr. Zwei davon sind in Glasgow, eine alte liegt direkt am Stadtrand. Und besonders empfehlenswert finde ich da die Clydeside Distillery, wie der Name schon sagt, liegt direkt am Fluss. Mhm. Die haben ein altes Gebäude, was zu einer Werft gehörte, damit eingebaut, aber dann sehr modern angebaut. Zum Beispiel der eigentliche Raum der Destillation, wo diese Destillierapparate stehen, der ist komplett verglast zum Clyde hin. Das heißt, du siehst da, wie der Whisky entsteht, guckst gleichzeitig auf den Clyde und im Hintergrund hast du noch dieses sehr moderne Riverside Museum von der Zaha Hadid, um das nochmal zu unterstreichen, dass das an alter Stelle das sehr moderne Glasgow ist und die machen tatsächlich auch inzwischen einen sehr ordentlichen Whisky, also auch dafür würde es sich lohnen.
Eine schöne Vorstellung. Ich glaube, mehr Glasgow geht irgendwie nicht. Stimmt es eigentlich, dass du deine Altersvorsorge in alten Whiskyflaschen angelegt hast? Uns hört ja keiner zu, kannst ruhig erzählen.
Absolut, aber bitte sag's nicht weiter.
Nein.
Okay. Man kann Whisky ganz gut auch im Internet ersteigern und manchmal macht man das ein oder andere Schnäppchen und tatsächlich habe ich einen kleinen Teil meiner Altersvorsorge in guten, etwas teuren Whiskyflaschen angelegt. Entweder der Wert steigert sich und in der Größennot kann ich das Zeug einfach selber trinken.
Ich merke schon, man wird mit dem Besuch in Schottland oder wenn man dort wie du beruflich unterwegs ist, irgendwie Experte für Whisky. Patrick, vor dem Genuss solcher Spirituosen steht natürlich ein gutes Essen und da muss man in Glasgow offen sein für alles, denn die Friteuse ist für die Schotten sowas wie für uns eine Bratpfanne. Ist das richtig?
Absolut. Der Fish and Chip Shop oder vielmehr Fish and Chips, was dann da rauskommt, das ist für uns ja symbolisch für ganz Großbritannien. Und du hast in Großbritannien insgesamt 11.000 dieser Institutionen, muss man wirklich sagen. Und jetzt denken wir, na gut, die machen halt Fisch und Fritten. Aber tatsächlich frittieren die alles, was nicht schnell genug wegläuft. du willst ein frittiertes Stück Pizza, das ist überhaupt kein Problem. Das kriegst du im Chippy, wie man die eigentlich nur kurz nennt. Haggis, eine andere schottische Spezialität, kann man wunderbar frittieren, das ist überhaupt kein Thema. Aber die absolute Krönung der frittösen Kunst, sage ich mal, ist der Deep Fried Mars Bar, der frittierte Marsriegel.
Oh Gott, das musst du uns erklären.
Einfach ein Teigmantel drum und du haust das in die Fritteuse. Die Schotten sind nicht immer berühmt für ihr gesundes Essen, gibt es auch, so ist das nicht. Ne? Aber das ist tatsächlich irre. Viele reden davon, du findest es nicht überall, aber gerade in Glasgow weiß ich halt mehrere Stellen, wo du es wirklich bekommst und gehe da auch gerne mit meinen Gästen hin und schneide das dann hinterher auf, sodass jeder das mal probieren kann. Das ist schon sehr, sehr schottisch generell, aber auch gerade in Glasgow ist das besonders bekannt.
Also die packen quasi Süßes in einen Teigmantel und frittieren es dann. Richtig.
Absolut, ja. Das ist, hat eine sehr schöne, weiche Konsistenz. Ja, also das muss man probiert haben.
Gut, schöner Tipp. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsort in Glasgow? Wo bist du besonders gerne? Wo kannst du auch mal durchatmen? Wo sagst du, schön wieder hier zu sein?
Tatsächlich ist mir jetzt sofort eine Sache eingefallen, die ich auch gerne Gästen oder Freunden, wenn sie nach Glasgow reisen, empfehle. Es ist ein Museum, aber ich empfehle es nur sekundär, weil es ein Museum ist. Also einmal ist da auch wieder ein ganz fantastisches Gebäude von 1901. Da haben sie überraschenderweise im spanischen Barock gebaut. Also allein das ist schon überraschend mit dem Glasgow. Roter Sandstein. Also das Gebäude ist schon ganz fantastisch. Das ist das Kelvin Grove Museum. Und dann kommst du da rein und die haben eine extrem bunt gemischte Sammlung. Deswegen zieht das auch so viele Glaswegians dahin, weil da wirklich für jeden was dabei ist. In einer großen Halle hängt eine Spitfire aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, Jagdflugzeug. Du hast irgendwo einen besonderen ausgestopften Elefanten. Du hast aber eben auch Bilder von Salvador Dali, von Van Gogh, ja, von unterschiedlichen schottischen Malern und alles, was dazwischen liegt. Und dann hast du in der großen Halle in der Mitte, hast du auch noch ein sehr nettes Café. Das können die Briten eh sehr gut, muss man sagen. Machen auch sehr guten Kaffee. Also wenn man denkt, oh Gott, muss ich ja immer Tee trinken? Überhaupt nicht. Mhm. Und da zu sitzen dann mit einem netten Kaffee oder was auch immer man gerade haben möchte, in dieser fantastischen Halle, einige Exponate siehst du von da auch. Und wenn dann vielleicht noch die besondere Orgel spielt, die man Anfang des 20. Jahrhunderts da eingebaut hat, glaube ich, zu manchen vollen Stunden, das ist ein fantastischer Eindruck. Das ist Entspannung pur und Anregung gleichzeitig.
Ich frage hier, Patrick, in diesem Podcast auch immer nach interessanten und spannenden Persönlichkeiten, nach Einheimischen oder Menschen, die du persönlich triffst, ja, Freunde, gute Bekannte, Partner. Wer wäre das bei dir für Glasgow?
Ich habe natürlich privat und bei der Arbeit die unterschiedlichsten Leute kennengelernt. Und man hat natürlich als Reiseleiter auf so einer Reise viel Kontakt zu Busfahrern. Mhm. Und da sind immer wieder sehr nette Typen dabei. Es sind sehr selten Frauen. Und einer davon, der wirklich hängen geblieben ist, ist Colin, mit dem ich jetzt schon relativ häufig gefahren bin. Colin kommt ursprünglich aus Glasgow, ne, wohnt jetzt nicht weit von da entfernt. Und das ist halt ganz fantastisch. Der hat natürlich immer mal einen ganz neuen Tipp, wo er sagt, Mensch, da hat ein neuer Pub aufgemacht oder da ist irgendwas Besonderes los, was ich vielleicht noch nicht gehört habe. Und abgesehen davon ist er eben auch ganz typisch für die Glaswegians, ein unglaublich netter Typ. Kommt auch eher aus der Arbeiterklasse und macht einfach Spaß, mit ihm wegzugehen.
Klingt wirklich sympathisch.
Sehr warmherzig.
Du, nun sind wir fast schon wieder zu Hause, raus aus Glasgow. Bevor wir ankommen, Patrick, verrat mir noch, was für dich intensiver Leben bedeutet. Wann nach oder während einer Reise hast du das Gefühl, dass deine Gäste wirklich bleibende und besondere Erinnerungen mit nach Hause nehmen?
Wenn ein Tag es geschafft hat, dass sie sehr unterschiedliche Sachen erlebt haben, gesehen haben und neben dem direkten Erlebnis, also irgendwo in der Landschaft zu stehen, vor einem Gebäude zu stehen, eine Musik zu hören, die einen so schon mal beeindruckt, dann noch was dazu erfahren zu haben und das Erlebnis zu haben, zu sehen, ja, warum ist das denn jetzt so? Ja, und das ist für mich was ganz Wichtiges. Auf der einen Seite ist zu verstehen, ja, mit dem Kopf, ja, aber natürlich dann auch das Erleben. Und das kannst du natürlich als Reiseleiter auch ein bisschen favorisieren. Ne? Du kannst natürlich dann an einer landschaftlich besonders schönen Stelle, vielleicht am besten noch mit Sonnenuntergang, wenn du da dann noch eine Whiskyflasche überraschend rausholst, ne, das finden alle irgendwie toll, inklusive des Reiseleiters. Ja, auch für mich ist das intensiver Leben, dann das machen zu dürfen.
Jetzt lässt du uns mit einem wunderschönen Bild zurück. Toll. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Heute mit Patrick Herzog, unserem Mann für Glasgow. Klingt fast so ein bisschen wie beim ESC, oder? Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Patrick. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht.
Vielen Dank. Ich fand das auch sehr schön, hier ein bisschen was erzählen zu können zu meinem Job und zur Stadt Glasgow.
Ja, und wer jetzt vielleicht neugierig geworden ist auf das, was die Welt von Studiosus zu bieten hat, der geht am besten gleich auf studiosus.com, denn hier erfahren Sie noch mehr über die Reiseleiterinnen und Reiseleiter und Sie bekommen auch alle Infos für die nächste Reise. Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.